redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Und wie immer einen schönen guten Tag.
Eigentlich hatten wir ja ein ganz anderes Thema geplant für dieses Wochenende. Jetzt machen wir aber Charlottesville, wo es ja kürzlich diese Ausschreitungen gegeben hat. Nazi-Ausschreitungen ja. Eigentlich in den USA mit Hakenkreuzfahnen.
Ja, und wir haben das geguckt alle und gesehen alle und waren entsetzt, haben uns ja. An den Kopf gefasst und haben gesagt, um Himmels Willen, wie ist es möglich, dass in Amerika, ich sag mal, offen Nazis auftreten.
Die Enkel derer, die Nazis aus Europa genau. Gekehrt haben, ja. Treten jetzt mit Hakenkreuzfahnen auf.
Ja, und ich habe immer gedacht, warum um Himmels Willen verbieten die das eigentlich nicht und wie es ja in Europa auch ist oder warum lassen die das so zu, warum berichten Fernsehteams ohne irgendeinen Filter darüber und warum kann diese Propaganda sozusagen das ganze Land erreichen und die Antwort ist in der amerikanischen Verfassung fest verankert und da bleibt es auch so, da steht im ersten Zusatz der Verfassung drin, dass die Freedom of Speech über allem steht. Also die Freiheit, seine Meinung kundzutun, wird in Amerika derart hochgehängt, dass eben auch das darunter fällt. Und wenn man es jetzt bis zu Ende denkt, und das habe ich auch in einem O-Ton von einem Menschen aus Charlottesville gehört, der so ein bisschen auf der rechten Seite auch angesiedelt ist, der hat gesagt, die meisten Amerikaner finden es natürlich nicht schön, wenn irgendjemand rückwärts mit dem Auto in irgendwelche Menschen reinfährt und die finden es auch nicht schön, wenn geprügelt wird und wenn also richtig Blut fließt. Ja. Andererseits aber, im Sinne der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika ist das Demokratie pur. Das heißt, möge sich die bessere Argumentation durchsetzen.
Selbst wenn es eine gewaltvolle ist?
Möge jeder die Gelegenheit bekommen, seine Meinung zu sagen.
Und selbst wenn es eine intolerante ist?
Und möge jeder, der das anhört, genau das im Kopf haben, dass nämlich jeder eben die Möglichkeit hat, das zu sagen, was er denkt. Und das ist für uns Deutsche zumal, das ist ja klar wegen unserer Vergangenheit, aber für Europäer insgesamt sehr, sehr schwer zu verstehen.
Absolut. Also weil ich habe da sofort dieses Toleranzproblem. Ja? In dem Moment, wo ich die Intoleranz toleriere, verschwindet die Toleranz, weil die Intoleranz als erstes die Toleranz auslöschen wird.
Ja, du hast in allen Punkten recht. Auf der anderen Seite, wir haben uns ja angewöhnt, oder ich sage jedenfalls immer, dass wir uns das angewöhnen sollen, dass wir nicht unsere Denkkategorien und unsere modernen Vorstellungen auf irgendwas drüber stülpen.
Auf archaische Völker überstülpen.
Ob es jetzt historisch ist oder wie in diesem Zusammenhang sogar relativ politisch.
Ja.
Wir müssen es tatsächlich betrachten aus der Rolle und aus den Augen derer, die das tun.
Ja.
So, und wenn wir jetzt sagen, das ist eine Gefahr für die amerikanische Demokratie, dann könnten wir das sozusagen mit unseren Kategorien auch relativ simpel begründen.
Mhm.
Die Amerikaner selber sehen das aber ganz anders. Die sagen, selbst wenn sie das alles ganz schrecklich finden und es auch so bezeichnen, das ist dann aber ihre Freiheit, ihre Meinung zu sagen. Ja, das heißt, sie akzeptieren schon, dass eben dieser Radau, würden wir ja sagen, auf ihren Straßen sich abspielt und diese schrecklichen Meinungen da kundgetan werden. Aber sie gehen eben mit der Freiheit der Rede sehr weit und das geht bis im Grunde genommen da, wo eben tatsächlich Gesundheit, Leben und Leben auf dem Spiel stehen, da natürlich nicht mehr. Da ist dann klar, dass das sanktioniert wird. Das wird es
klar, ja Gewaltverzicht haben die ja im Prinzip.
Naja, also du wirst natürlich schon in Amerika auch belangt, wenn du also Gewalt anwendest.
Genau.
Und wenn du, so, und das ist natürlich klar, das hat damit nichts zu tun. Aber du darfst eben mit Hakenkreuzen und die haben ja diese Sprechchöre da auch munter ausgestrahlt. Also wir werden uns von den Juden nicht vertreiben lassen.
Ja.
Das ist so ein Satz, da ist mir wirklich kalt und heiß geworden. Sie sagen ganz offen und ohne irgendeine Scheu, dass die Regierung von Zionisten okkupiert wurde. Ja, also das ist eine jüdisch unterwanderte Regierung, die da im Weißen Haus sitzt. Und
das ist ein ganz, ganz klassisches antisemitisches Motiv, ne? Das absolut, internationale Finanzjudentum, das raffende Kapital.
Absolut. Ja, also das sind einfach Dinge, die darf man aber da eben sagen. Und da kann auch der Präsident nichts gegen tun, egal wer es jetzt mal ist.
Ja, bei uns gibt's ja, der Witz ist ja, bei uns gibt's das ja auch, es wird nur nicht so deutlich gesagt, bei uns reden sie dann immer von der Hochfinanz. Was ja auch nichts anderes als das internationale Finanzjudentum bedeuten soll.
Aber trotzdem, du kannst bei uns schon relativ viel sagen, in diese Richtung jedenfalls, aber eben wirklich nicht alles. Und wenn du nun tatsächlich sagen würdest, dass die Regierung von Angela Merkel vom internationalen Finanzjudentum unterwandert wäre, dann würdest du schon relativ großen Ärger bekommen. Also das, ich sag mal, ich wollte einfach am Anfang jetzt nur mal kurz so ein bisschen herauskriegen, es ist tatsächlich eine völlig andere Kultur. Es ist ein völlig anderes Verständnis und auch Selbstverständnis von Meinungsfreiheit. Es ist ein anderes Verständnis von, wie gehen wir in der Öffentlichkeit mit uns um? Wie wird öffentlicher Raum definiert? Also was darf ich auf einer Straße, einer öffentlichen Straße machen, was darf ich nicht machen? All diese Dinge sind in Amerika eben etwas anders als bei uns. Und deswegen können wir uns zwar natürlich wunderbar darüber aufregen, was es da alles gibt, aber auf der anderen Seite ist es eben aus deren Sicht ein bisschen anders.
Es fällt halt so leicht, sich darüber aufzuregen, weil wir den ganzen Tag amerikanische Fernsehserien gucken und amerikanische Filme, in denen das nicht so rausgearbeitet wird, dass wir da eine andere Kultur haben, die wahrscheinlich sogar auch da ganz bewusst so produziert sind, dass es ja sich kulturell auch exportieren lässt. Aber dass die Welt halt nicht so aussieht wie bei Ally McBeal, das lernt man, glaube ich, erst, wenn man da mal hingefahren ist. Ja,
ja, und wenn man sich halt jetzt, wie wir gerade tun, es tatsächlich anguckt. Es kommt natürlich on top dazu, dass wir da mit einem Präsidenten uns auseinandersetzen, der ja wirklich in fast allen seinen Äußerungen inakzeptabel ist. Mhm. Und insofern auch das, da werden wir nachher nochmal drauf kommen, wahrscheinlich das Ganze nochmal so ein bisschen angefeuert hat. Aber diese Diskussion, um was es da eigentlich geht, ja, also das Charlottesville, die Demonstration in Charlottesville rühren an eine tiefe uramerikanische Wunde.
Aha. Wo kommt die her, die Wunde?
Ja, die kommt aus dem Jahr 1865. Das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber das ist tatsächlich so.
Nee, hatten wir ja neulich bei der Polensendung auch. Also es gibt alte Wunden in Bevölkerung oder in Völkern oder in Nationen, ja.
Wenn du dich mal in die Rolle eines texanischen Südstaatlers versetzt, der ein stolzer Amerikaner ist. Der hat in seinem Leben und in dem Leben seiner Vorfahren noch keinen einzigen Krieg verloren, außer den Sezessionskrieg. Also bei dem Krieg Nordstaaten gegen Südstaaten ging es um die Abschaffung der Sklaverei. Die Südstaaten waren aus der Union ausgetreten, weil sie nicht wollten, dass die Sklaverei abgeschafft wird.
Ist ja auch komfortabler, wenn man andere für sich arbeiten lassen kann, ohne die zu bezahlen.
Genau, aber sie haben eben diesen Krieg verloren und damit war die Sklaverei in allen Unionsmitgliedern abgeschafft. So. Und einer der Generäle, der damals für die Südstaaten gekämpft hat, war dieser General Lee, dessen Statue auf Beschluss des Stadtrates von Charlottesville oder des Countys abgebaut werden sollte. So. Und das wiederum hat jetzt die Leute aufgebracht, die sagen, nein, wir akzeptieren das nicht. Wir akzeptieren weder, dass es keine Sklaverei mehr gibt, noch, dass wir den Krieg verloren haben und noch, dass diese Statue abgebaut wird. Das war ja auch das, was Donald Trump meinte, dass jetzt auf einmal amerikanische Kultur verschwindet, wenn solche Statuen abgebaut werden. Auch da dreht sich bei uns die Hornhaut um, weil das,
dann müssten wir überall noch Adolf-Hitler-Plätze haben.
Genau, wenn das die amerikanische Kultur ist, die da nicht abgebaut werden darf, laut Donald Trump, dann good night, weil das ist ja sozusagen das klassische Gegenbild zu Toleranz, zu Gleichheit der Menschen, zu Gleichheit der Rassen, zu Gleichheit von Mann und Frau etc. etc. So, an diesem, oder sagen wir so, an diesem uramerikanischen Trauma, jedenfalls was die Südstaaten angeht, entzündete sich sozusagen der Streit zwischen denen, die sagen, das Denkmal darf nicht abgebaut werden, und jenen, die dagegen demonstriert haben. Mhm. Und da hat sich sozusagen explosionsartig, weil das tatsächlich an den Ursud geht. Also das ist tatsächlich das Selbstverständnis. Ja?
Ja.
Da hat sich das sozusagen aufgebauscht und da hat es sich Ausbruch gesucht und auch gefunden. Und da ist all das zutage gekommen, was es schon sehr lange gibt. Ja, wirklich sehr lange. Nämlich amerikanischen Rassismus, amerikanische Nazis, amerikanische Menschen, die auf Basis des Christentums eine Unterschiedlichkeit von Menschen definieren, sage ich mal ganz allgemein.
Dieses amerikanische Nazis übrigens, ich erinnere mich noch sehr gut, in den 80er Jahren gab es den Film The Blues Brothers.
Ja.
Da sind die mit ihrem Bluesmobil in so eine Gruppe Braunhemd-Demonstranten gefahren. Und wir haben uns noch tierisch amüsiert darüber, was das denn wohl für Wahnsinnige oder für Schwachsinnige sind. Stellt sich raus, das ist eine viel größere Bewegung, als man damals gedacht hat, ne?
Das müssen wir jetzt auch zur Kenntnis nehmen. Ja. Ich mache jetzt nicht bis 1865 zurück, das würde jetzt auch zu lange dauern, aber nehmen wir mal etwas näher an uns, Zweiter Weltkrieg, da haben wir eben zu Recht gesagt, die Amis waren wirklich massiv daran beteiligt, den Faschismus in Europa zu besiegen. Mhm. Das gilt ja nicht nur für unsere Nazis, sondern auch für den italienischen Faschismus, für den ungarischen und so weiter. Also das ist ja durch den Einsatz der Amerikaner und der anderen Alliierten nun wirklich relativ deutlich zu deren Lasten, also zu unseren Gunsten, zu deren Lasten gegangen. Nein, das habe ich jetzt falsch gesagt. Also zu Lasten der Nazis, die haben das verloren. So. Und dann würde man ja so denken, also die Amis, die sind alles Mögliche, aber auf keinen Fall Faschisten.
Ja.
Und das ist eben leider ein großer Irrtum. Wir haben dann rumrecherchiert und ich hatte mal aus einem anderen Zusammenhang was über Charles Lindbergh gemacht, dem großen Flieger.
Der fand doch Hitler so toll, ne?
Charles Lindbergh war unter anderem oft in Deutschland und hat Hitler vor allem auch Göring toll gefunden, weil der ja auch so ein Flieger-Narr war. Mhm. Und Charles Lindbergh war mit in dieser amerikanischen Bewegung America First, diese America First-Bewegung. Das waren jetzt keine Faschisten, aber sie waren jedenfalls deutlich darauf aus, dass die Amerikaner nicht in den Zweiten Weltkrieg eintreten. Mhm. Und aus ihren Reihen stammte auch der ein oder andere, der sagte, eigentlich müssen wir uns mit Hitler verbünden, weil der viel größere Feind natürlich Stalin und der Kommunismus ist.
Ah, ja, gab es ja damals auch schon, stimmt. Ja.
Und insofern gab es da relative Nähe. Mhm. Und aus diesem Sud heraus kam dann irgendwann auch tatsächlich die American Nazi Party, also eine richtige amerikanische NSDAP. Und die war offen, da gab es gar kein Vertun. Der Gründer, der Rockwell hieß der, das ist auch derjenige, der bei uns in der Sendung so ein bisschen dargestellt wird, weil der tatsächlich ganz offen auf die Frage sagte, sind Sie ein Nazi? Sagt er, ja. Und zwar begründet das auch im Grunde genommen mit dem Parteiprogramm der NSDAP. Also wir müssen einfach Klarheit...
Aber wie lässt sich das denn dann auf die USA übertragen? Das Parteiprogramm der NSDAP. Okay, obwohl das Parteiprogramm der NSDAP ist ja nicht, das hat ja nicht den Holocaust formuliert. Ja.
Nein.
Ja, ja.
Also da gibt es auch unterschiedliche. Manche sagen, das war richtig, manche sagen, das war nicht ganz so schlimm, manche sagen, nein, das sollen wir nicht machen. Also das ist schon noch ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ja, aber das ist ja nicht das ist nur ein Teil der Nazi-Ideologie. Es geht ja um die Ungleichheit der Menschen zum Beispiel, dass du überhaupt auf die Idee kommst, der eine ist mehr wert als der andere. Eine Rasse ist aus Blutsgründen weniger wert als eine andere. All dieser Unsinn ist ja sozusagen zentraler Bestandteil der Nazi-Ideologie. Und das kann man natürlich auf verschiedenen Weisen in Anführungsstrichen versuchen zu begründen.
Ja.
Die einen nehmen jetzt tatsächlich Biologie. Die anderen nehmen die Bibel.
Die anderen nehmen Geburtsort.
Ja. Geburtsort irgendwie. Die anderen sagen, alle Schwule und alle Lesben, das sind alles Menschen zweiter Kategorie. Und all diese Dinge spielen da eine Rolle. Ja. So, und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass im Land, das den Faschismus besiegt hat, faschistische Strukturen geherrscht haben oder viele Leute faschistische Ideen hatten. Und wir haben dazu jemanden gefragt, der also sich damit wissenschaftlich auseinandersetzt. Das war der Martin Thunert, der kommt vom Heidelberg Center for American Studies. Und den haben wir gefragt, wie ist denn das gewesen, sage ich mal, in den 40er Jahren?
Henry Ford hat Hitler bewundert und es gab sehr viele Amerikaner, wie auch in England, es in der Elite Leute gab, die der Meinung waren, die Amerikaner sollen sich mit Hitler arrangieren, statt in den Krieg einzutreten. Die waschechten Nazis, die Neonazis, die gibt es. Es gibt praktisch auch die NSDAP Auslandsorganisation in Lincoln, Nebraska. Es gibt ein paar andere Gruppen, die auch explizit das Wort Nazi im Titel führen und im Gegensatz zu Deutschland ist in den USA eben auch die Zurschaustellung dieser Symbole erlaubt, denn die USA haben einen sehr dominierenden Verständnis von Ausdrucks- und Rede- und Meinungsfreiheit, sodass die Zurschaustellung und auch die Veröffentlichung von Schriften, Nazi-Schriften im Gegensatz zu uns nicht verboten ist. Die meisten Amerikaner, die sich wirklich als Nazis, als Hitler-Bewunderer, als Faschismusbewunderer geben, die tragen das auch wirklich stolz im Titel. Manchmal wird auch der Titel geändert und da steht drin Arier-Organisation oder ähnliches, aber das sind dann auch Neonazis.
Und am Ende ist es alles White Supremacy, was da zum Vorschein kommt. Ne?
Ja, also. Genau. Also ich habe tatsächlich, also ich habe bei der Recherche, ich sag mal, so eine Darstellung gefunden, die so ein bisschen versucht, das alles aufzubröseln in Form schlicht einer Matrix. Die haben einfach hier so 10, 15 Punkte aufgeschrieben und haben dann gesagt, wie wird das denn bei der Christian Identity zum Beispiel, dann bei den Nazis und bei denen, die sowas wie den dritten Weg machen, also so einen Mittelweg zwischen Kommunismus und Kapitalismus, nationaler Sozialismus könnte man dann beinahe dazu sagen, machen. Und da siehst du zum Beispiel, ich will jetzt einfach mal sagen, bei den Christen oder bei den sogenannten Christen wird Rasse biblisch gerechtfertigt als biologischer Rassismus. Das heißt, sie machen eine Unterschiedlichkeit leiten sie aus der Bibel ab.
Aha.
Die amerikanischen Nazis, die also richtige Neonazis sind, deren ideologisches Hauptthema ist die Festschreibung der Unterschiedlichkeiten durch die Biologie.
Mhm.
Ja, also dann, wir zwei haben jetzt das große Glück, beides reinrassige Germanen zu sein, sage ich mal, etwas spöttisch.
Ja.
Wir zwei haben die gleiche Bluts, Zusammensetzung.
Genau, oder sowas. Da wird es schon schwer, ne? Da das irgendwie zu formulieren, überhaupt so hirnrissig
genau, ist. Genau, aber wenn du da in Berlin ein paar Kilometer weiter Richtung Osten fährst, dann kommst du halt auf Leute, die aus einer anderen biologischen Abstammung kommen und deren Blut ist dann schon wieder ganz unterschiedlich.
Genau, so. Die Untervölker, wie sie damals genannt wurden.
Gut, dann nehmen wir mal die Rolle der Frauen. Also bei den Frauen ist es eindeutig klar, Mutter ist immer Mutter arischer Kinder.
Ja.
Also es geht auf gar keinen Fall, dass die also, ich sage jetzt mal, sich mit jemandem einlassen, der nicht arisch ist. Also die Nürnberger Gesetze, die das ja auch formuliert haben. Und sie ist also die Mutter der arischen Kinder und sie ist dem Manne absolut untertan. Also es gibt eine richtige Unterordnung und Chefe ist Mann und nix Chefe ist ohne Schwanz. Fertig.
Autoritäres Denken,
Keine Diskussion. Homosexuelle werden mit dem Tod bestraft. Die werden bei den Nazis richtig als rassezersetzend abgelehnt und die werden rausgeschmissen oder mit dem Tode bestraft. Abtreibung ist Mord. Die amerikanischen Nazis sehen sowas auch als rassezersetzend an. Also wird eine arische Frau bei der Abtreibung erwischt, dann ist das einfach Rassezersetzung, weil sie damit der Rasse gutes Blut verweigert und eben, ich sag mal, mit dafür Verantwortung trägt, wenn das Blut der reinen Rasse durch andere irgendwie zersetzt wird, weil sie also das Kind sozusagen verweigert. Also
man muss
mal überlegen, was das alles heißt. Aber
du redest jetzt gerade nicht über das Deutsche Reich 1930, sondern über die USA 2017.
Doch, genau.
Noch sind wir im Deutschen Reich. Es ist im Prinzip das Gleiche. Okay.
Es ist das Gleiche. Also okay. Ich wollte am Schluss sagen, es ist eigentlich das Gleiche, weil du kannst es jetzt nennen, wie du willst. Also die Nazis oder die Christen, die wollen einen arischen Gottesstaat, würde ich das formulieren. Und die Nazis sagen ein arischer Führerstaat. Ja, also die wollen tatsächlich, der eine sagt, der Gott ist der Führer, der andere sagt, ein Führer ist der Führer. Und die den dritten Weg nehmen, die sagen also rassischer Sozialismus. Das heißt, dieser Sozialismus ist zwar einerseits gleichmacherisch für alle, die dazugehören, aber eben tödlich für alle, die nicht dazugehören.
Ein gesunder Volkskörper sozusagen.
Sowas.
Ja, verstehe.
So, und es gibt einfach wirklich Gruppen, Church of Jesus zum Beispiel ist sowas, oder die Christians, eine Supremacy einfach aufbauen der weißen, gottesfürchtigen, arischen Menschen, die eben über den anderen stehen und eine Suprematie sozusagen haben in Amerika. So, und damit bist du wirklich bei ganz strammen Nazis, bei richtig faschistischen Organisationen, bei Gruppen, die in Deutschland alle im Knast säßen und die auf gar keinen Fall eine Partei gründen dürften.
Ja.
So. Und wir, so schlimm das ist, also wirklich, es ist wirklich, man kann es eigentlich kaum sagen alles, aber es ist tatsächlich in deren Gedanken.
Ja.
Und jetzt kommt ja die spannende Frage,
weiß man, wie viele dem angehören,
das wollte ich gerade sagen.
Oh, Entschuldigung.
Es ist natürlich die Minderheit in Amerika. Es ist, ich kann jetzt nicht sagen, so viel Millionen oder so viel Prozent, das kann ich nicht sagen. Aber es ist natürlich in der Gesellschaft in Amerika insgesamt gesehen, das sind 320 Millionen Menschen oder sowas. Wenn das hier vielleicht auf 10 Millionen kommt oder sowas, dann ist das zwar eine irrsinnige Zahl, aber im Vergleich zu 300 Millionen natürlich eine verschwindende Minderheit.
Ja.
Gleichwohl, sie, und das ist jetzt die Frage, auf was setzt das auf? Also diesen Sud, den wir jetzt beschrieben haben, den gab es immer schon, mal mehr, mal weniger. Aber jetzt kommt sozusagen durch Donald Trump im Weißen Haus, der von diesen Gruppen gewählt wurde und der zumindest sich nicht so von ihnen distanziert, dass die sagen würden, den wählen wir nicht mehr. So. Jetzt kann man natürlich sagen, das macht er aus politischem Opportunismus, weil er seine Position behalten möchte, weil er vielleicht wiedergewählt werden will, weil er diese Leute sozusagen um sich herum schart, ohne mit ihnen sich gemein zu machen, könnte man sagen. Kann man aber nicht mehr sagen, seitdem er sagt, dass auf beiden Seiten in Charlottesville gute Leute waren.
Ja.
Auf der einen Seite von Charlottesville waren die, die wir gerade beschrieben haben.
Ja.
Und von denen ist aus meiner Sicht keiner gut.
Nee, aus meiner auch nicht.
Mit denen kann ich mich nicht gemein machen.
Nee.
Es ist ja unbestritten, dass auch bei den Gegendemonstranten möglicherweise Gruppen dabei waren, mit denen ich mich auch nicht gemein machen könnte. Das kann schon sein.
Ja, ja, aber, ja.
Aber von denen sagt keiner, dass die Juden schlechte Menschen sind.
Ja, so. Genau.
Und das ist eben der Unterschied.
Also von denen will keiner, ja, den gesunden Volkskörper erschaffen. Ja.
Mhm. So, und es wäre eben gut gewesen, das ist ja also wirklich eine Binsenwahrheit, es wäre eben gut gewesen, der Präsident, wie alle anderen vorher, das auch gemacht hat. Ich sage auch gleich ein Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat. Er hätte sich sozusagen davon distanziert. Kurzer Gedankeneinschub, 9/11.
Ja.
Der damalige Präsident war George W. Bush Jr.
Mhm.
Der war noch gar nicht so lange im Amt. Das Ding kracht da zusammen und die Welt hält den Atem an. Der hält markige Sprüche in Richtung alle möglichen, heute würden wir sagen, einfach Richtung Terroristen. So.
Ja.
Das war alles relativ undifferenziert, aber er hat eine klare Sprache gesprochen.
Achse des Bösen damals, ne? Nordkorea,
dann,
was noch?
Und dann ja. Ist er in eine Moschee gegangen. So. Das nenne ich tatsächlich, das muss man einfach mal so sagen, das nenne ich tatsächlich den Versuch, die Diskussion mit den eigenen Leuten, die Moslems sind, nicht abreißen zu lassen.
Ja.
Man kann ja sagen, das waren irgendwelche muslimische Terroristen.
Ja.
Vom IS oder Al-Qaida, was auch immer, das ist egal. Das sind Leute, die sich auf den Koran berufen.
Ja.
Aber trotzdem kann man sagen, es gibt natürlich Millionen von Moslems, das sind ganz nette Menschen.
Ja.
Und die haben halt eine Religion und das ist deren Problem. Und da gehe ich jetzt in die Moschee und symbolisiere dadurch, mit euch möchte ich gerne weiter sozusagen befreundet sein. Ihr seid weiter Teil unseres Volkes. Ja, das ist, finde ich jedenfalls, eine sehr schöne Symbolik.
Ja, ob selbst die funktioniert hat, wäre jetzt noch die Frage. Also da müsste man die Moslems in den USA fragen.
Genau, das wäre dann, ja.
In den Ländern, die USA danach angegriffen haben, sieht das ja ganz anders aus. Also da
gelten
die
USA
ja immer noch als der Teufel. Ja.
Vollkommen klar. Aber man hätte ja auch sagen können, warum geht der Trump dann nicht nach Charlottesville und unterhält sich mit denen, die da Opfer waren tatsächlich. Also die ich sage jetzt einfach mal mit diesen Leuten, das hat er ja hinterher auch gemacht, aber eben viel zu spät, dieses Auto hineingefahren ist. Oder von mir aus auch mit den Ansprechpartnern der Gegendemonstranten und öffnet sich für die und diskutiert mit denen, was wollt ihr eigentlich?
Hm.
So, das wären alles Symbole gewesen, von denen man hätte erwarten können, das funktioniert. So aber müssen wir in Amerika etwas konstatieren, was langfristig, finde ich jedenfalls, sehr, sehr, sehr besorgniserregend ist. Und das hat etwas zu tun mit der Präsidentschaft auch von Barack Obama. Wenn wir uns mal ganz, ganz kurz nochmal 10 Jahre zurückversetzen.
Als die Welt noch in Ordnung war, meinst du?
Ja, sozusagen. Aber als auf einmal dieser Barack Obama erschien und den Wahlkampf ging und also Runde um Runde sozusagen gewonnen hat bei den Vorwahlen und dann doch relativ bald sozusagen als jemand messiasartig sozusagen.
Yes, we can, ja.
Ja, und auch wenn wir es nicht ausgesprochen haben oder wenn wir darüber vielleicht gar nicht so richtig nachgedacht haben, aber wir haben doch alle erwartet, dass dieser Mann versuchen wird, die Gesellschaft zu einen, anstatt sie zu spalten.
Ja, absolut. Und in den Weltfrieden zu bringen. Also das.
Das ist natürlich klar.
Also es ist schon wirklich, wenn man sich so zurückerinnert, also klar, niemand hätte sich getraut, das zu sagen mit dem Weltfrieden, aber alle haben irgendwie, glaube ich, insgeheim gedacht, vielleicht schafft der es ja.
Genau. Und wir müssen, also ich will jetzt keine Kritik üben, dazu bin ich auch gar nicht befähigt. Ich will es auch nicht irgendwie also ihn jetzt sozusagen markieren als irgendjemand, der für irgendwas Schuld hat. Am Schluss seiner Amtszeit müssen wir Folgendes konstatieren. Das Land ist gespaltener denn je. Ja, es ist in diesen 8 Jahren Barack Obama nicht gelungen, bestimmte Gruppierungen einander näher zu bringen. Es gibt heute, und da sind, glaube ich, alle Politikwissenschaftler einig, Spaltungen zwischen Alten und Jungen. Es gibt zwischen Süd- und Nordstaaten extreme Unterschiede. Die Armen und die Reichen sind weiter entfernt denn je. Und die Angehörigen von unterschiedlichen Hautfarben, Ethnien oder Religionen sind weit voneinander entfernt. Das heißt, wir haben eine polarisierte Gesellschaft. Und die Trennungsgrößen werden immer, immer weiter. Es geht immer weiter auseinander, anstatt dass sie wieder zusammenkommen.
Aber denkst du, Obama hätte überhaupt eine Chance gehabt, das zu tun? Oder ist da eine Dynamik vielleicht im Gang, die so ein Präsident gar nicht mehr aufhalten kann?
Henne und Ei, genau.
Ja.
Wer war zuerst, das kann ich dir nicht sagen. Ich hatte nur, also ich bin von der Präsidentschaft persönlich als Beobachter von weit weg. Ich habe mit Amerika nur als Beobachter was zu tun.
Ja.
bin ich von dieser Präsidentschaft sehr enttäuscht, weil eben nicht auf einem einzigen Feld in irgendeiner Form etwas verbessert wurde. Es ist weder etwas für die Schwarzen besser geworden, im Gegenteil, es ist sogar schlechter geworden.
Krankenversicherung ist so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wo er es zumindest versucht hat und dann aber auch an der Opposition gescheitert ist.
Gut, er ist natürlich lame duck gemacht worden, tatsächlich durch die verschiedenen Mehrheitsverhältnisse im Kongress und so weiter. Das ist alles, man kann das alles erklären. Ja. Ich sag nur, am Ende ist wichtig, was hinten rauskommt. Das wissen wir ja, seit Helmut Kohl unser Kanzler ist. Ja. Also und am Ende kam eben heraus, dass du eine total gespaltene Gesellschaft hast, die aufeinander losgehen. So, und das, mein Lieber, ist wirklich alarmierend. Also ja. Wenn wir es nicht hinkriegen, eine Basis von gesellschaftlicher Übereinstimmung zu garantieren, indem wir denen es schlecht geht, etwas geben, damit es ihnen besser geht. Also wir haben hier mal diskutiert über den Sozialstaat in irgendeiner Folge und haben also festgehalten, dass es total Sinn macht, das wirklich Sinn macht. Ja. Es ist Friedensstifter, ganz genau. Und der größte Exportschlager, den Europa hat, ist der Sozialstaat. Den sollten wir exportieren, nicht Panzer. Ja? Also wir sollten die Idee weiter exportieren, auch nach Amerika, dass es wirklich Sinn macht, einen großen Teil seines öffentlichen Etats für Menschen auszugeben, denen es nicht so gut geht. Weil es eben tatsächlich vielen aufgrund der Struktur, in der sie leben, nicht gut gehen kann. Und dann ist es echt arrogant zu sagen, dann selber macht's doch selber.
Aber genau das ist ja denn das nächste Stück DNA der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich fürchte, es ist unmöglich, den Amerikanern, also einer hinreichend großen Zahl Amerikaner, dass es sich demokratisch bemerkbar macht, zu erklären, dass der Sozialstaat sinnvoller ist als diese Waffen. Idee. Ja, oder auch diese Idee von, du bist deines Glückes Schmied. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffst du es halt nicht. Du bist halt selber schuld.
Ja.
Obwohl es sich ja nachweisen lässt, dass das nicht stimmt.
Ja, aber sie sagen dir dann irgendwie so Beispiele vom berühmten Tellerwäscher, der es dann geschafft hat, oder eben von Donald Trump von mir aus, der es auch geschafft hat, angeblich jedenfalls, dass es eben doch funktioniert und dass diese demokratische Gesellschaft in Amerika derart durchlässig ist, dass du tatsächlich von ganz unten nach ganz oben durchstarten kannst. Das mag alles auch stimmen.
Ja, für ein paar hundert oder ein paar tausend.
Ich will das gar nicht bestreiten, aber es ist ja noch viel schlimmer eigentlich, und das ist das, was ich tatsächlich als These spätestens seit Charlottesville, aber eigentlich auch schon seit längerer Zeit mit mir rumtrage. Also wir haben, ich sag mal, spätestens einsetzend mit dem letzten Irakkrieg.
2003, der?
Genau, den Amerikanern, ich sag mal, so ein bisschen auch moralisch die Führungsrolle abgesprochen.
Ja.
Also der Wahlkampf, mit dem dann Gerhard Schröder loszog, wir machen da nicht mit,
Das war jetzt übrigens der zweite Helmut Kohl-Freudsche Versprecher heute.
Ich gestehe.
Das ist, weil Angela Merkel demnächst wieder Kanzlerin wird und das ist dann so ähnlich wie Kohl. Ja.
Genau, ich gestehe das. Also, es war tatsächlich natürlich einerseits politisch klar, andererseits war es auch wahltaktisch auch klar, aber andererseits eben auch eine Frage der Moral. Und das glaube ich dem Schröder sogar. Und ich erinnere mich gut an die Diskussionen, die ich so mit meinen Freunden geführt habe, wegen Krieg und Frieden und überhaupt geht uns das was an und ist das gerechtfertigt und darf man einen Krieg führen? Und die Amis sind da jedenfalls nach meiner Auffassung damals, George W. Bush, relativ tollpatschig sozusagen in diesen Krieg reingedonnert und haben ihn einfach geführt.
Das Schlimme ist ja, dass man es ihnen damals schon gesagt hat. Ihnen gesagt hat, hört auf damit, ihr habt überhaupt keine Exit-Strategie.
Genau, also sie haben schwer dafür gelitten und sie sind letztendlich, kann man einfach sagen, dafür auch bestraft worden. So, das ist ein moralischer Niedergang. Jetzt aber kommt noch etwas Zweites hinzu, das aufbauend auf diese moralische Fehlleistung, sage ich jetzt mal etwas arrogant, die Amerikaner offenbar sich aus bestimmten Sachen innerlich zurückziehen und wieder sozusagen auf ihren Kontinent zurückgehen. Ja. Und das hinterlässt weltweit ein Vakuum. In das versuchen China und Russland zum Beispiel hineinzukommen. Vielleicht sogar auch Europa. Das wird eine ganz neue politische Balance in der Welt nach sich ziehen, die aber vermutlich, und das ist jetzt meine These, das kann ich nicht beweisen, aber das ist meine These, dazu führt, dass der Einfluss der Amerikaner zurückgeht. Und dass eben der Einfluss
von anderen,
der Einfluss anderer hochkommt. Der Preis, den kann ich dir nicht sagen, der kann aber natürlich sehr hoch sein. Auf der anderen Seite, die Tatsache, dass die Amerikaner jetzt wirklich schon viele Jahre hier, ich sag mal, die Führerschaft des Westens innehaben. Ich habe die Anzahl der Kriege nicht gezählt, die sie da geführt haben und wo sie wirklich auch Not und Elend über andere Teile dieser Welt gebracht haben, ohne Not.
Ja.
Ja, also der Irakkrieg ist jetzt so ein Beispiel, das war so das Letzte, wo man im Grunde genommen den ganzen Mittleren Osten aufgerissen hat und ja, einfach offen hinterlassen hat. Und sich dann wundert, dass sowas wie, ich sag's jetzt mal, das Syrien ist jetzt so das letzte Beispiel, aber ein völlig aufgelöster Kontinent sozusagen sich da gegenseitig die Rübe abschlägt.
Ja, meine Sorge wäre dann nur, dass was die USA, die sind ja nicht nur militärisch und wirtschaftlich irgendwie Führungsmacht auf der Welt, sondern halt auch moralisch. Das heißt, ja, der Liberalismus. Ja, ich kann, wenn die USA sich zurückziehen, könnte der Preis halt sein, dass sich der Liberalismus mit zurückzieht. Und das wäre für mich persönlich, also ich kann mir keine größere Katastrophe vorstellen,
ja,
als dass die Welt illiberaler wird, als sie ohnehin schon ist. Und aber wenn China oder Russland zur Führungsmacht aufsteigen, dann sehe ich genau das. Ich sehe illiberale Staaten, ja, Führerstaaten, im Grunde so den Faschismus, den du am Anfang der Sendung skizziert hast, in einer ja, Light-Version.
Naja, das ist jetzt ein bisschen zu weit vielleicht, finde ich.
Also, naja, Schwule haben nichts mehr zu sagen, Schwule haben nichts zu sagen, Minderheiten haben nichts zu sagen. Wer aufmuckt, wer Rechte für sich reklamiert, ist ein Terrorist. Das sind ja so die Sachen, die sehen wir da ja beispielsweise in Russland. Aber glaubst
du nicht auch, dass nach dem, was ich dir gerade erzählt habe über einen Teil der amerikanischen Bevölkerung, dass auch dort der Liberalismus schon lange ausgedient hat, glaubst du wirklich, dass die Mannschaft im Weißen Haus, die jetzt die nächsten 3, mindestens vielleicht sogar die nächsten 7 Jahre dann noch regiert, irgendetwas mit dem Wort Liberalismus anfangen kann? Glaube ich nicht. Nee. Und glaubst du nicht auch mit mir, dass sich dann auch die amerikanische Gesellschaft in dieser Zeit, in der diese Menschen da am Ruder sind, stark verändern wird?
Ja.
Sie wird noch weiter auseinandergehen, noch weiter polarisieren, weil natürlich auf der einen Seite diejenigen, die Herrn Trump gewählt haben und das gut finden, was er tut, je länger er im Amt ist, ihn immer weiter unterstützen werden. Währenddessen die anderen, die meinetwegen Frau Clinton gewählt haben oder wirklich ernsthafte Demokraten sind, die verbiestern genauso, weil sie merken, sie dringen einfach nicht mehr durch. Sie verlieren die nächste Wahl vielleicht auch noch, weil dieser Donald Trump irgendwelche Versprechungen macht, die er auch nicht einhalten kann und so weiter. Also das wird eine sehr komplizierte Angelegenheit und es ist ja auch nur eine These.
Klar. So, ich versuche dir ja gerade zu folgen.
Genau,
mit dem Rückzug des Liberalismus meine ich auch viel eher den Rückzug der Idee des Liberalismus als der überlegeneren Gesellschaftsform, weil wir jetzt immer mit dem Finger drauf zeigen können und sagen können, guck mal, was dein scheiß Liberalismus aus den USA gemacht hat.
Ja, und was er auch hier macht, mein Lieber. Also wir dürfen, du zeigst mit einem Finger auf Amiland, 3 zeigen auf dich. Das ist wirklich so. Wir müssen uns das ja auch fragen, wie gehen wir mit Minderheiten um? Ich meine, wir können jetzt sagen, in Deutschland ist es alles supi, wir haben jetzt die Ehe für Schwule und wir haben die Ehe für Lesben und bla bla bla. Alles korrekt, alles gut, unbedingt machen. Aber glaubst du wirklich, dass wir davon einen einzigen Menschen überzeugt haben, das auch wirklich gut zu finden, für sich in seinem Leben auch wirklich zu integrieren? Oder ist das einfach eine Setzung einer Mehrheit im Parlament, die gesagt hat, wir machen das jetzt?
Ja, es ist eine Setzung
im Jahr. Ja, wir müssen doch im Kopf haben, dass die AfD, wenn du deren Programm liest, dann ist das krasse Gegenteil wird dort erzählt.
Ja.
So, das krasse Gegenteil. Und die werden vielleicht 10% der Stimmen kriegen. Das ist natürlich auch eine Minderheit, klar.
Aber sie ist vorhanden. Und woher weiß ich, dass sie nicht morgen doppelt so groß ist?
Genau. Und das ist genau die gleiche Tendenz zur Polarisierung. Die haben wir bei uns auch. Also wir haben auch Leute, die sind abgehängt. Natürlich, dann kommt immer Frau Merkel, faltet die Hände, zieht die Lippe runter und sagt, wir haben aber nur 2 Millionen Arbeitslose oder sowas. Ja, das stimmt.
Ja, aber 5 Millionen auf Hartz IV. Ja.
So ist das. Und wir haben 1 Million Leute, die sind in irgendeiner Warteschleife und rennen von Amt zu Amt und kriegen irgendwelche Fortbildungsmaßnahmen, die völlig sinnlos sind.
Ja.
Wir sind dabei und wir machen das jeden Tag weiter, unsere Produktionsgegebenheiten komplett zu verändern, immer weiter zu digitalisieren, immer weiter mit Robotern, immer weiter zu rationalisieren. digitalisieren, sodass wir auch immer weniger Menschen in Arbeit zu den alten Jobs brauchen, die die Leute können.
Gerade ein Interview gelesen mit einem Ökonomen, ging es auch um Globalisierung und der sagte, ja, die Globalisierungsverlierer, also sie haben richtig geguckt. Das heißt ja immer, naja, wenn die Arbeitsplätze in der, was weiß ich, tuchverarbeitenden Industrie in Süddeutschland verschwinden, dann gehen die alle zu BMW und bauen Autos. Das ist ja so die Utopie, die dahinter steht. Und der sagt halt, stimmt nicht. Also sie haben sich das angeguckt, haben halt auch Erwerbsbiografien sich angeguckt und gesagt, überspitzt gesagt kann man es formulieren, die Verlierer der Globalisierung gehen zu McDonald's an die Kasse.
So ist das. Und auch da wird es bald keine mehr geben.
Ja.
Ich habe jetzt, weil die werden verdammt, automatisiert werden. Und ich habe neulich eine wirklich niederschmetternde Analyse aus England gesehen, dass die einzigen Niedriglohnjobs, die es noch gibt dort, sind an der Kasse bei irgendwelchen Supermärkten. Ja. Und dann kommt die erfreuliche Nachricht, dass auch dort tatsächlich demnächst automatische Kassen eingesetzt werden, so wie bei IKEA zum Beispiel jetzt schon.
Ja.
Da steht nur noch eine einzige Nase rum und sorgt dafür, dass du diesen komischen Schniedel da auf den...
Vier oder sechs Kassen hat der unter sich.
Genau, dass du da dieses komische Pistolengerät, also auf den richtigen Barcode tust und das und so weiter. Also mehr machen die nicht. Ich will nur sagen, es hat nie in der Geschichte Stillstand gegeben, es hat immer Veränderung gegeben, es hat immer Rationalisierung gegeben, es ist immer moderner geworden. Das ist ja logisch, wenn man es mit der Antike vergleicht, ist ja hier, das kann man ja gar nicht mehr miteinander vergleichen. Aber wir müssen tatsächlich aufpassen, dass sozusagen der moralische Überbau über diese Veränderung eben nicht verloren geht. Und ich meine, das ist wirklich nur meine Meinung, dass er in Amerika derzeit jedenfalls verloren gegangen ist. Und ich würde den Anfang dieser Entwicklung bei Ronald Reagan setzen. Und das ist zeitgleich mit Maggie Thatcher.
Das war 84?
Ja, Mitte der 80er, wo die diesen zügellosen Kapitalismus...
diesen Ein-Rand-Kapitalismus, ja.
Genau, den haben sie richtig von der Leine gelassen.
Ja.
Maggie Thatcher hat damit den Briten einen absoluten Bärendienst erwiesen, weil sie hat im Prinzip diese Insel entkernt. Da gibt es keine Großindustrie mehr.
Und wenn es was gibt, gehört es irgendwelchen ausländischen Firmen, die da produzieren.
Genau, und das ist einfach das Spiel der Kräfte. Und da sitzt irgendein japanischer Mogul, der eine Firma in Großbritannien betreibt, der sagt sich irgendwann, ist mir zu teuer, mache ich zu. Und dann ist es vorbei, da kann die britische Regierung nichts mehr machen. Also, und Ronald Reagan hat das eben in Amerika gemacht, die feiern den alle als den großen konservativen Ökonomen. In meinen Augen ist er mit eben Frau Thatcher und noch sicher ein paar anderen, die wurde dann ja hinterher, das wurde ja fortgeführt, merkwürdigerweise von Tony Blair.
Den New Labour war das, genau.
New Labour, da war auch mein Freund Gerhard Schröder dabei, der das auch ganz toll fand und der eben auch viele Dinge, also die völlige, das Auflösen von Arbeitsschutzgesetzen, das Auflösen im Prinzip von Gewerkschaftsverträgen, dass du einfach sagst, wir müssen es so hinkriegen, dass die Arbeiterschaft mit den Unternehmern sich das irgendwie direkt auskegeln, weil man kann eben in einer differenzierten Wirtschaft nicht mit Pauschalverträgen arbeiten, weil das wird dem einen gerecht, dem anderen nicht und dem, der es nicht gerecht wird, der geht dann pleite. Das war ja so eine Art Grundmuster und wir müssen das alles auflösen, wir müssen einfach die liberalen Kräfte am Markt laufen lassen.
Dann das war die Drohung damals, ne? Und ich bin ja mittlerweile nicht mehr so sehr davon überzeugt, ob die Drohung tatsächlich wahr geworden wäre.
Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen.
Da Kontrafaktizität zu betreiben, also ich habe, also so, man liest immer häufiger jetzt so dieser Tage über die Agenda 2010, die Schröder damals ja auch angeschoben hat, dass die gar nicht gebracht hat, dass es uns heute so gut geht. Oder so vermeintlich gut geht, das ist nicht Ergebnis der Agenda 2010. Sind so Stimmen, die laut werden. Ja. Und das sind auch durchaus Stimmen von renommierten Ökonomen, die da auch mal hingegangen sind und nachgerechnet haben und gesagt haben, was ist denn da eigentlich passiert? Wo sind denn da eigentlich welche Arbeitsplätze entstanden? Was ist denn eigentlich mit den Löhnen passiert und so? Eventuell war das alles tatsächlich für die Katz.
Ja,
und es geht uns trotz der Agenda 2010 gut.
Und wieso ist das passiert?
Was?
Dass es uns so gut geht?
Weil wir einfach wirtschaftlich gut aufgestellt sind, weil wir gute Produkte haben, weil wir super Maschinenbau machen, sowas halt.
Okay.
Also ich habe mich da noch nicht tief genug eingelesen, aber vielleicht ist es auch für dich als Historiker ganz interessant, zu gucken, wie sich da gerade so ein Meinungswandel einfrisst in die kürzere Geschichtsschreibung der Bundesrepublik. Ist ganz interessant.
Ja, aber also das wurde ja damals also also Reagan kriegte einen Begriff, das war Reaganomics.
Ja.
Und sie kriegte den Begriff Thatcherismus.
Ja.
So. Und diese beiden sind beides Deregulierungskonzepte gewesen, wo du einfach sagst, lass sie von der Leine und lass sie laufen.
Ja.
Und da kann ich dir als Historiker sagen, das entfacht nur Stress.
Ja.
Das entfacht ja, wirklich nur Stress.
Laissez-faire war noch nie gut.
Ja, laissez-faire, das ist ja noch was anderes, ja, aber dass du einfach sagst, wir machen jetzt sozusagen, wir nehmen sämtliche Fesseln weg, ja, und lassen mal die Menschen miteinander auskommen. Und das ist definitiv für einen Hintern.
Vor allen Dingen, wenn sie sowieso schon bewaffnet sind, ja.
Genau. Wie gesagt, wir kommen wieder zurück auf das, was da in Charlottesville für uns alle sichtbar geworden ist. Und wir wollen das jetzt nicht zu weit treiben,
Sekunde noch. Du sagtest, in deiner Wahrnehmung hat dieser Niedergang, also der moralische Niedergang der USA mit Reagan angefangen. Das sind zwei Generationen.
Mindestens. Ja, zwei Generationen, ja.
Ist da eine Wende überhaupt noch dann absehbar? Wie sieht sowas aus, wenn irgendwie, ich sag mal, Imperien niedergegangen sind? So historisch jetzt gesehen, ist es jemals gelungen, dem Imperium gelungen, das Ruder nochmal rumzureißen?
Also ich habe mal, das habe ich ja schon mal gesagt, ich habe ja mit Hans-Dietrich Genscher mal eine Zeit lang was zu tun gehabt und habe mit ihm natürlich auch so über Allgemeines geredet. Und der hat gemeint, wir sehen historisch betrachtet gerade den Untergang eines Imperiums. Das kann man an historischen Beispielen auch nachvollziehen, dass bevor es zu Ende ist, es einmal noch richtig hochgeht.
Was genau wäre das Imperium? Der Westen oder die USA?
Die USA. Mhm. Aber der Westen ist davon natürlich auch betroffen. Also wir reden jetzt nicht davon, dass das irgendwo am Ende der Welt passiert, ohne dass wir uns da irgendwie von beeinflussen lassen. Wir sind davon Teil.
Ja.
Wir sind ja Teil dieses Weltimperium sozusagen, was also Reichtum und Wohlstand für uns hier im Westen, nur für uns hier im Westen hervorgebracht hat. Und wir bügeln alles weg, was das kritisieren könnte. Uns ist das ja, wenn wir mal ehrlich sind, ich sage jetzt nicht egal, aber ist schon relativ egal, wie vielen Leuten es eigentlich wirklich schlecht geht, solange es uns nicht schlecht geht.
Ja, wir gucken weg. Ja, ja.
Wir gucken relativ deutlich weg und ignorieren auch alle Warnungen von eben, ich sag mal, etwas linkeren Wirtschaftswissenschaftlern oder Sozialwissenschaftlern. Ich sag mal so, Christoph Butterwegge erzählt uns seit Jahren, und er hat seit Jahren schon recht, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die haben mit dem, wie wir leben, nichts zu tun.
Ja.
Nichts. Das ist.
Die teilen sich einfach nur das Land mit uns, ja.
Ja, und die Luft zum Atmen, mehr nicht. So. Und das, obwohl wir immer noch, und schon ein bisschen gekürzt oder stark gekürzt, aber immer noch einen ganz, ganz großen Teil unseres öffentlichen Geldes für den Sozialstaat ausgeben. Ja. Nämlich ungefähr ein Drittel. Obwohl, wenn man eine halbwegs erträgliche Arbeitsbiografie hat, man eine ganz erträgliche Rente bekommen kann, mit Zusatz noch sogar ein bisschen besser. Aber trotzdem gibt es halt eine große Gruppe von Menschen, die nach Millionen zählt.
Ja? Die sogenannten Abgehängten.
Ja. Und die werden dann, oder die sind bisher irgendwie so ein bisschen ruhig gehalten worden. Aber wenn sie jetzt eine Stimme kriegen, dann könnte es eben sein, dass sie sich tatsächlich Luft verschaffen und sagen, wir wollen auch etwas von diesem Kuchen haben.
Das ist es ja, ich vermute ja nicht, dass es das ist, was sie sagen, sondern ich vermute, sie sagen, wisst ihr, was ihr uns könnt? Ihr könnt uns mal am Arsch lecken. Wir haben nämlich schon nichts mehr zu verlieren und jetzt zeigen wir euch mal, wie das ist, etwas zu verlieren.
Ja.
Ich glaube, dass es viel eher eine Motivation ist.
Es könnte sein. Also ich will da nichts ausstehen. Ich will jetzt aber auch nicht den Teufel an die Wand machen. Also wir machen jetzt hier nicht in Schwarzmalerei. Aber meine Befürchtung ist, dass eben, ich sag mal, in Sprachrohr oder in Sprachform gegossen durch so etwas wie die AfD, sich der Zorn einerseits gegen dich und mich richtet möglicherweise, aber eben andererseits auch gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge, gegen Asylsuchende, die einfach hier als Schnorrer und Schmarotzer abqualifiziert werden und denen man richtig ans Fell will und bei denen ist es auch egal, ob sie umkommen dabei oder nicht. Das ist denen dann scheißegal.
Ja.
Die werden die auf irgendein wackeliges Bötchen setzen und Richtung Libyen wieder schicken.
Ja.
Etwas überspitzt gesagt. So. Und insofern finde ich jedenfalls, wir müssen aufpassen, dass in all diesen liberalen Gesellschaften, die ja dann tatsächlich auch Neigung haben, es liberal zu belassen, trotzdem ein gewisses Maß an staatlicher Kontrolle sozusagen sein muss, meines Erachtens, um solche Entwicklungen zu verhindern.
Ja, du sagtest, wir sehen den Niedergang eines Imperiums, das sich jetzt nochmal aufbäumt.
Nee, das ist schon vorbei. Das Aufbäumen ist im Grunde genommen schon vorbei. Das war dann so der Versuch von Reagan, sozusagen die Weltführerschaft wieder zu kriegen und einfach ich meine, wir erinnern uns alle an SDI zum Beispiel, ja?
Also, ja.
Diese Star Wars, strategische, ja. Genau, strategische Verteidigungsinitiative hieß es übersetzt, die dann also im Weltraum irgendwelche Raketen abschießen könnte, die der böse Russe in viel finsterer Absicht aus Baikonur oder anderswo gen Amerika schickt. So, und allein die Vorstellung, dass das passieren könnte, hat ja die wildesten Fantasien ausgelöst und hat natürlich dafür gesorgt, dass dadurch, dass das als machbar dargestellt wurde, dass eben die Amerikaner den anderen sowas von überlegen sind, dass wenn sie sowas bauen, dass sie dann im Grunde genommen unangreifbar sind und selber angreifen können, wo immer sie möchten.
Ja.
So, und das ist so ein Versuch gewesen, das eben alles nochmal zurückzudrängen und einfach auch zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt euch alle mal am Arsch lecken, genau wie du das eben formuliert hast. Und in der damaligen Situation, Mitte der 80er, das war der Niedergang der Sowjetunion, da war dort keine Schraube mehr vom Rost befreit und die haben da nichts entgegensetzen können. Und das war sozusagen nochmal so ein Aufschwung, deswegen ist der Reagan ja auch so eine Ikone in Amerika, der wird ja von allen total verehrt.
Obwohl er ja, glaube ich, Staatsschulden hinterlassen hat, die die USA noch nie hatten. Ne?
Ja. Extrem, ja, extrem. Und also man muss es immer sozusagen, man muss immer versuchen, eben sozusagen eine Struktur da reinzukriegen, wenn man sowas hat. Und das könnte, es ist ja alles konjunktiv. Es ist eine Vermutung. Wir können auch in 2 Jahren da sitzen und sagen, es ist aber ganz anders geworden. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Klar. Aber ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, was da eigentlich passiert und warum auch Amerikaner möglicherweise so argumentieren, wie sie eben argumentieren und warum sie so einen Mann wie Donald Trump wählen, weil sie sich tatsächlich auch in der Gefahr sehen, diese Rolle zu verlieren, weil sie jetzt jemanden haben wollen, der den anderen Affen auf dem Planeten endlich mal den Arsch aufreißt.
Das heißt, das Great, auf das Donald Trump sich bezieht, einerseits heißt es natürlich White, Make America White Again, aber das Great, auf das Donald Trump sich bezieht oder das, was er mit Great meint, ist möglicherweise tatsächlich auch die Phase des letzten sich aufschwingens des Imperiums?
Genau. Und er hat, also das könnte alles sein. Das könnte ja auch im Hinterkopf sein. Das ist alles im Konjunktiv. Aber
macht's für so ein kleines Land wie Deutschland, was das auch alleine für die Außenpolitik der Bundesrepublik bedeuten würde, wenn Amerika tatsächlich jetzt im Niedergang ist, also wenn das Imperium schwimmt, wir müssten uns umorientieren und wüssten nicht wohin.
Naja, wir sind ja gerade dabei. Also es könnte durchaus sein, dass Europa jetzt eine andere Rolle versucht einzunehmen. Also ich habe neulich einen sehr interessanten Artikel gelesen, da hat jemand sich darüber beklagt, dass man im State Department in Amerika keine Ansprechpartner findet.
Ja.
Und dann kam ein paar Tage später heraus, dass tatsächlich ein großer Teil der Jobs im State Department nicht besetzt sind.
Ja.
Die Stühle sind leer, da gibt's keinen. So. Das liegt jetzt nicht daran, dass es da keine intelligenten Menschen gibt, sondern es liegt daran, dass Herr Trump oder Herr Tillerson oder wer immer dafür jetzt konkret zuständig ist, sich tatsächlich nicht entscheiden kann, welche Rolle sollen denn diese Leute, die da hinkommen, dann einnehmen? Was wollen wir für eine Politik machen?
Ja.
Die Deutschen oder die Europäer sagen, wir können mit den Amerikanern zurzeit gar keine Politik richtig machen, weil uns auf der mittleren und auf der etwas höheren Ebene die Beamten fehlen. Ja, du kannst ja nicht immer den Außenminister darum schicken.
Genau,
und sagen,
das ist halt genau das Vakuum, von dem du gesprochen hast, was dann Russland füllt, was dann China füllt, was auch Indien ist ein Player,
Du wirst das jetzt sehen bei dem Nordkorea-Konflikt. Der Nordkorea-Konflikt könnte tatsächlich der Knackpunkt werden, weil dort hat sich ja jetzt Putin schon sehr schnell eingemischt und will also initiativ werden und das kriegt dann Unterstützung von Deutschland und von Europa und dann muss Amerika hinterherziehen. Jetzt habe ich gestern gelesen, dass Herr Trump sogar mit Frau Merkel telefoniert habe wegen diesem Mobs-Diktator da und wir werden es sehen. Früher hätten die in Amerika einfach auf den Knopf gedrückt und hätten gesagt, wir machen das so. Dann gibt es eine Konferenzschaltung und dann heißt es, wer schickt die Rakete wann wohin?
Ja.
So, und
das passiert nicht mehr.
Ein bisschen übertrieben,
aber sicher.
So eben nicht mehr. Ne? Und wie gesagt, wenn du die Geschichte der amerikanischen Staaten dir anguckst, das ist tatsächlich eigentlich immer schon so gewesen, bis lange nach dem Ersten Weltkrieg, dass sie sich auf Amerika konzentriert haben, dass sie also die Monroe-Doktrin, die ist glaube ich, aus dem Jahr 1823 oder sowas, die also sagte, dass sie sich nie wieder in einen europäischen Konflikt einmischen, es sei denn, Europa versuche, Amerika wieder zu kolonialisieren.
Ja.
1823, ja, muss man sich natürlich auch die Zeit vorstellen. Aber das ist die berühmte Monroe-Doktrin. Und die hat immer noch was zu tun in der amerikanischen Politik. Und das ist dann mit dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich für eine ganz lange Zeit beendet worden. Dann haben sie gesehen, wenn wir das nicht machen, dann haben wir selbst auch ein Problem. Also die Idee sozusagen, dass Deutschland den Krieg hätte gewinnen können und dann eine Extremmacht in Europa gewesen wäre, mit der Zielsetzung, Amerika anzugreifen, das war ja Hitlers Plan, dann ist natürlich die Frage wirklich, ist das nicht besser, dann sich selbst vorher da breit zu machen und eben diesen Faschismus zu besiegen? Also das kann man ja alles nachvollziehen. Aber wir werden mal sehen.
Die Wunde, die du eingangs erwähnt hattest, also der verlorene Sezessionskrieg oder der von den Südstaaten verlorene Sezessionskrieg, wie lange brauchen solche nationalistischen Wunden, bis sie geheilt sind? Gibt's da so historische Vorbilder? Nee, irgendwie?
Das kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich gar nicht. Solange diese Differenz zwischen Nord- und Südstaaten einfach so evident ist, wie sie ist. Also wenn du durch Amerika fährst und du fängst in Maine an, oben ganz im Norden, und endest irgendwo in Texas, dann hast du 8 Länder kennengelernt oder sowas, die alle völlig unterschiedlich sind. Da oben in Maine, da ist es very British und very nice. Ja, das ist wunderbar. Also Boston, alles super. Fühlst du dich sofort wohl, da bist du im Prinzip als Europäer unter deinesgleichen. Ja. Die sind alle gesittet und sind freundlich und nett und bla bla bla. Die sind auch gesittet in Texas und auch freundlich, aber sie haben komplett andere Vorstellungen.
Ja.
Komplett. Und da ist tatsächlich my home is my Bratspieß, da ist tatsächlich, ich bin hier der Chef und ihr seid alles Idioten.
Ja.
So, und wenn du das einmal richtig, da hast du auch diese kleinen Städte, wo du in der Mitte eine Kirche, in der Mitte eine Kirche, in der Mitte eine Kirche hast, dann hast du 2 Supermärkte und eine Kirche und dann hast du einen großen Kinosaal, dann hast du eine Kirche und so weiter. Ja. Und jedes Auto hat I love Jesus. Or Jesus loves you, ganz wie du willst. Und das ist schon sehr befremdlich, das muss ich wirklich sagen.
Also jetzt wäre noch interessant, ob irgendwann vielleicht die Spaltung in der Gesellschaft der Vereinigten Staaten auch zu einer Spaltung der Vereinigten Staaten als politische Einheit.
Naja, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht, weil guck dir mal an, wie kompliziert das ist, alleine aus hier aus der EU auszusteigen. Okay, das wird ja gar nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass es funktioniert.
Der Brexit? Also,
ja,
ich weiß überhaupt nicht, was die da machen. Ich
habe keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass das gehen wird. Und die werden irgendwann einfach so einen Status quo haben und dann sagen wir, okay, dann lassen wir es jetzt so laufen. Aber oder es gibt einen totalen Krach, das kann natürlich auch sein. Aber die Union der amerikanischen Staaten, die ist nicht, nicht revidierbar. Das ist völlig ausgeschlossen.
Ja.
Aber
ja, zumal die auch eine Sprache, ein Geld, genau,
das ist schon. Und im Übrigen, aber es kann natürlich tatsächlich sein, dass sich diese Spaltungstendenzen fortsetzen, dass es mehr wird, dass man einfach noch mehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, Autonomie für die einzelnen Staaten hat, dass man einfach da wirklich auch, ich meine, es gibt Staaten, da gibt es die Todesstrafe, andere, da gibt es die nicht. Ja. Es gibt Staaten, die werden den Klimawandel, sie werden das Pariser Abkommen ausführen und mitmachen, andere machen es nicht mit. Ja. Der Trump sagt, wir gehen da raus, die sagen, wir bleiben drin. Der Trump sagt, wir wollen keine Ausländer mehr haben, die anderen sagen, wenn ihr die Ausländer nicht reinlasst, dann gehen wir pleite. Also da gibt es ja nur Theater.
Ja.
Aber die Union wird trotzdem zusammenbleiben. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Dann lass uns gespannt darauf warten, was ansonsten auf der Welt passiert.
Das machen wir.
Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Bitteschön.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit und verweisen euch an DLF Nova. Da läuft die passende Sendung Eine Stunde History am 10. September 2017.